Hey guys, this is Tony Khan. You're listening to the best podcast in the world, Reds.
Hi, my name is John Cena. You can't see me, but I know you can hear me on Reds.
Hey, Stone Cold Steve Austin here. Now it's time for a good old-fashioned beer bash. Life on Reds. And that's the bottom line, because Stone Cold said so.
Hi, Dennis. Hi, Nico. Here's the man, Becky Lynch. I'm so proud to be on the intro of my favorite podcast. Now let's rock.
Hey, Reds Universe. Here's your tribal chief, Roman Reigns. I just wanted to say,
acknowledge me!
Reds 842. Bob.
Hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 842. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Wir haben ja in der letzten Woche ein kleines Päuschen gemacht, was aber gar nicht so schlimm war, denn wir sind genau zum richtigen Zeitpunkt wieder zurück. Denn am vergangenen Wochenende AEW, Forbidden Door, London, O2 Arena, 18.992 Leute in der Halle. Wir werden heute klären, wo waren die anderen 8? Waren die, wie unser Freund Stefan Otterpohl, waren die vielleicht draußen am Getränkestand, als durchgezählt wurde in der Halle? Man kennt das, wie beim Sport, 1, 2, 3 und so weiter. War der gerade draußen sich ein Bierchen trinken? Hat man deswegen die 19.000 nicht geklappt? Darüber werden wir sprechen, aber natürlich auch über das anstehende Wochenende. Da steht nämlich dann ein WWE-Play an, Clash in Paris. Und dann gilt es natürlich auch noch darum zu sprechen, was im nächsten Monat passiert. Denn am 20. September, 3 Tage nach Nikos Geburtstag, da ja geht es erstmalig Head-to-Head mit 2 großen Pay-Per-Views, AEW und WWE. Bei AEW ist es All Out und bei der WWE wird es Wrestlepalooza sein. Was eine Palooza ist, was man zu einer Palooza mitbringt, was man vielleicht sogar bei einer Palooza trägt, das werden wir heute klären. Und zwar werden wir das mit diesem Mann klären. Er ist mir live zugeschaltet. Ich könnte mir vorstellen, er steht wieder vor seinem Computer. Da wird er uns alles zu erzählen. Das ist nicht mehr Geringes als der Nico. Hallo, Nico.
Ah, hui, das war aber jetzt mal ein... Entschuldigt bitte. Hallo, Dennis. Hallo, Herze, liebstes Reds-Universum. Ich habe da gerade einen Schluck genommen. Ich habe gerade einen Schluck genommen aus einem Getränk. Das passt wahrscheinlich gar nicht so zu mir, ne? Also es war kein Bier, es war keine Spezi.
Eine Milch?
Ich fühle mich so ein bisschen wie so ein Top-Sportler. Ich war am Wochenende, mal wieder im Aldi. Aldi Nord. Und ich schlenderte durch die Gänge wie ein Schlendrian und was sahen meine entzückten Augen? Eine Kindheitserinnerung. Ich habe gesehen ISO fucking Light. Und ich habe damals als Kind in der Grundschule maybe ISO Light hin und wieder getrunken. Das war damals neu und es gab es in so kleinen blauen Dosen und das war irgendwie unfassbar erfrischend und sollte light sein und sollte man nach dem Sport trinken. Und jetzt habe ich es gesehen. Es stand in 9er-Packs in 0,33er Fläschchen PET, durchsichtig mit einem schlechten Design. Und, lieber Dennis, ich habe mich dazu entschieden, mir davon eine Flasche abzuknapsen, um die einfach mal wieder zu trinken, um auch ein bisschen irgendwie zu gucken, ob schmeckt das doch noch so wie damals. Und ich muss dir sagen, es schmeckt so wie damals. Vielleicht ist es ein bisschen süßer. Aber es ist sehr erfrischend. Und ja, Isolite, Top-Sport steht oben drauf. Vegan ist es sogar. Das stand damals noch nicht drauf. Ich nehme noch mal einen Schluck.
Ich habe gerade mal parallel gegoogelt, wie es hieß, was wir früher getrunken haben. Und zwar, das gab es auch als Pulver in so einer silbernen Dose mit so einer
Gatorade.
Königblauen Schrift. Isostar. Kennst du Isostar? Das war die Zeit, da wusstest du, meine erfolgreichste Fußballzeit war ja unter anderem die E-Jugend, Torschützenkönig, alles gewonnen. Und dazu gab es auch die passende Flasche. Ich hatte so eine Isostar-Trinkflasche, die war auch ganz silbern und obendrauf auch so einen bananengelben Trinkaufsatz und sowas. Und da wusstest wenn du Isostar getrunken hast, die Gegner haben dich von hinten gesehen und so ging es so ab.
Du warst der Star, du warst der reine Star und ich glaube, aufgrund von Isostar, da wäre ich tatsächlich nicht drauf gekommen, hat Aldi sich dazu entschieden, Aldi Nord und Aldi Süd vermutlich, wir bringen raus Isolite, natürlich auch in der blauen Verpackung, ne, also in der blauen Dose, später dann aber in den blauen PET-Flaschen, auch mit einem gelben Verschluss oben und jetzt sind sie transparent, damit man sehen kann, wie räudig das Getränk aussieht, aber ey, Ich werde es, das ist nicht mein Lieblingsgetränk, ich habe es getrunken, ich fand es geil und ich würde es mir eventuell nochmal ziehen, irgendwie auf einen Kater oder so. Habe schon Schlimmeres getrunken.
Was ist ja heutzutage, wir haben damals noch da waren wirklich ja Elektrolyte drin, ne? Da war alles Gute drin.
Ja.
Okay, vielleicht war so ein bisschen der saure Regen von dem Tschernobyl-Unfall vorher über diese Zitronenernte gezogen, aber hey, was einen nicht getötet hat, hat einen stärker gemacht damals. Und das war das Gute. Auch wenn wir waren ja oft, das war ja die frühere Kindheit, ne? Du bist rausgeschickt worden und es gab ja kein Handy. Wir hatten noch nicht mal Uhren. Du kamst nach Hause, wenn es dunkel wurde. Und das Schöne war bei diesen Getränken, durch diese leichte Radioaktivität, du musstest nicht sogar zu Hause sein, wenn es noch ein bisschen dunkel wurde, weil du hast automatisch auch so ein bisschen geleuchtet, ne? Also das waren die guten alten Zeiten. ISO-Star, das hat einen richtig, richtig nach vorne gebracht. Die Jugend heute, Nico, die ist ja eher hier Gönnergy, Monster Energy,
ja,
Rockstar,
ja.
Das ist mir ja alles zu süß.
Das ist mir zu süß, das ist mir aber auch, da ist mir zu viel Koffein drin, Taurin, MDMA, ich weiß nicht, was alles drin ist. Also, das sind Sachen, die brauchen wir nicht. Ne? Dennis und ich, wir trinken Bier. Ja, manchmal eine Spezi Zero. Diesmal war ein Ausreißer von mir, ne? Aber wie du schon sagst, wir hatten damals wenig, aber was wir hatten, das war ISO-Star und ISO-Light.
Ich poste hier mal eben die Flasche für dich. Ich habe sie gerade gefunden. So eine hatte ich. Hier steht jetzt 1 Liter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass meine 1 Liter war. Ich war ja damals noch kleiner, dementsprechend war mein Magen natürlich auch kleiner. Ich glaube, wenn ich da in der Halbzeitpause einen Liter getrunken hätte, dann... guck mal hier, das ist sie. Hier ist die Halbliterflasche. Und die hat oben auch diesen runden Deckel. Das hat man ja heute alles gar nicht mehr, ne? Das ist eine Stilikone.
Oh.
Heutzutage wäre das eher wie so ein Buttplug oder sowas, würde man sagen, ne?
Tatsächlich. Jetzt, wo du sagst, ich hatte das aber auch. Ich hatte das Ding auch. Also als Sportler, ich habe damals auch Fußball gespielt, ne? Blau-Weiß-Förde ist das Stichwort, ja. Da war man was, ne? Wenn man so einen ISO-Star Trinkflasche hatte, ne? Wahnsinn. Boah, das habe ich auch lange nicht mehr gesehen.
Ja. Also toll. Heutzutage, weiß ich gar nicht, wo durch das neueste iPad oder die neueste Apple Watch, weiß gar nicht, wo die Kinder sich heutzutage durch profilieren oder das nächste Shiny Glurak oder sowas als Sammelkarte, was Papa einem irgendwo aus dem Internet gekauft hat. Damals waren es diese ISO-Star-Flaschen, wo tatsächlich auch die Spreu vom Weizen sich getrennt hat, ne? Wo man gesehen hat, so, der nimmt's ernst und der ist nur hier, weil die Eltern ihn zu Hause sonst verprügeln. Es soll natürlich heute auch um Prügel geben, aber um professionelle Prügel quasi. Ne? Wir haben schon gesagt, WWE, AEW. Aber Nico, bevor wir unter anderem vielleicht ja auch über die Verletzung von Will Ospreay sprechen, müssen wir natürlich erstmal nachhören, wie steht's denn um deinen Rücken?
Gut, gar nicht mal so gut. Ne? Letzte Woche war ich am Montag beim MRT tatsächlich. Da habe ich relativ schnell einen Termin bekommen. Und heute war erst die Auswertung. Eine Woche später war ich jetzt wieder bei meiner Orthopädin und das war der MRT-Besprechungstermin und es ist ganz offiziell, meine Damen und Herren, Bandscheibenvorfall. Ja, wenn ihr jetzt
MRT?
Denkt, Gott, ist
MRT oder wie meine Freunde und ich ja sagen, die Magnetresonanztomographie.
Ja, genau. Die eine oder andere wird jetzt sagen, oh Gott, es fängt der wieder mit seiner Krankheit an, mit seinem Rücken, ich spule mal ein bisschen vor. Dann sage ich euch, ja, mach ruhig. Ich will auch gar nicht lange davon erzählen. Aber das Ende vom Lied ist folgendes. Ich war heute, wie gesagt, bei meiner Orthopädin. Es ist ein Bandscheibenvorfall und ich muss nächste Woche Dienstag in weiß ich nicht was für ein Krankenhaus und muss mir eine Spritze direkt in die Wirbelsäule gönnen.
Alter, Falter.
Unterm CT ist man da, ne? Da werden die Schichten so ein bisschen abgemessen und dann zwischen die Wirbel durch, so bam. Und das soll angeblich helfen. Muss man auch selber zahlen. Warum muss man sowas selber zahlen? Also 150 Euro muss ich dazu zahlen, damit mir jemand eine Spritze in den Rücken donnert, mit Cortison vermutlich. Ich muss mir das alles nochmal durchlesen. Angeblich soll das ein bisschen helfen. Es ist ein Trauerspiel. Meine Damen und Herren, ich hoffe, ihr habt keine Probleme mit dem Rücken und werdet sie auch nie bekommen, denn das ist nix. Sag ich euch.
Kannst du nicht so eine Stammzellentherapie machen, wie die ganzen Wrestler das machen und dann bist du 20?
Wenn ich schon mal dabei bin, ne?
Ja.
Wenn ich dabei bin, wenn die einmal mir da hinten an einer Wirbelsäule rumfummeln, dann kann ich auch sagen, pass mal auf, zapf hier mal was ab, tu das da mal rein, ja? Also, ne? Wenn dir der Zugang einmal Moment,
das,
gelegt
das
ist.
Das hört sich an wie ein Date bei Reinhold.
Ja, oh Gott, ja. Wie geht's Reinhold eigentlich? Ich hab Reinhold zuletzt gesehen,
beim Zechen und Stechen.
Hier in der Astra Mikro, da gab es viele tolle Biere. Wir haben unter anderem das Currywurst-Bier sozusagen, ne, von der Astra. Currydurst mit Hela zusammen, da schon getrunken. Und auch du, Dennis, hast dieses Bier schon getrunken, denn letzten Freitag war es mal wieder soweit, die Stottebecker Abenteuerreise aus der Elbphilharmonie. Da muss ich mich nochmal bedanken. Du hast mir nämlich ein Bierpackage vorbeigebracht. Vielen, vielen Dank.
Und ich habe das ist quasi vom LKW gefallen. Also eigentlich waren die alle ausverkauft, aber ich konnte noch eins für dich oder für euch natürlich organisieren.
Das war schon Premium. Und wir haben letzte Woche Freitag hier gemütlich zu Hause die Show geguckt und haben die Biere getrunken. Unter anderem war da auch dieses besagte Bier dabei, das abgefahrene Bier von Astra. Und ich fand es crazy. Man trinkt es, glaube ich, nur einmal. Hat aber Spaß gemacht.
Ich bin sehr gespannt. Ich habe heute noch mit Iris geschrieben von Astra und die sagt, boah, gesehen, ist ja ganz gut bei euch angekommen. Und in der Sendung habe ich es beschrieben. Ich sage, stellt euch vor wie ein nordisch hell, also einfach ein helles Bier mit jetzt gemäßigtem Geschmack und dann drückt ihr einfach so eine halbe Tube Hela Gewürzketchup da rein. Also wenn man mal unterscheidet, sagt so, boah, okay, da steht irgendwas, hat man ja oft, ne? Da steht irgendwas Tolles drauf, sei es auf einem Bier oder sei es auf einer Essensverpackung oder sowas, auf so einer Pizza, auch diese Fertiggerichte immer ganz klassisch, ne? Man guckt außen das Bild an, denkt man so, Alter, wie geil sieht das denn aus? Und dann holt man das raus oder packt es in den Tiefkühler und dann sieht's aus wie scheiße. Das gleich bei McDonald's, ne? Wenn man so eine McDonald's Burgerpackung aufmacht, der sieht meistens nicht so aus wie in der Werbung. Aber dieses Astra Currywurstbier, der Currydurst, der schmeckt halt genauso, wie was er verspricht. Also schmeckt halt, als hätte man eine Currywurst in den Thermomix gepackt und dann eben mit ein bisschen Alkohol, 6,5% hat der Eumel, in die Flasche abgefüllt. Also wenn ihr da eure Hände dran kriegt, die ersten zwei Sude sind schon ausverkauft, aber der dritte Sud für September steht ja vor der Tür. Da soll es wohl noch ein paar Flaschen geben. Also absolut verrücktes Bier. Aber eine Flasche reicht auch. Da muss man jetzt tatsächlich.
Ja, ja. Also, das ist crazy. Man jetzt
sechs Dinge am Abend trinkt.
Ja. Und das will was maximal heißen. Stefan Otterpohl, wenn er Hunger hat, sag ich jetzt mal, ne, der isst ja relativ wenig, wenn er einmal trinkt am Freitagabend, ist das natürlich eine geile Kombination, ne? Bier und der Geschmack von Essen, jetzt mal ganz grob gesagt, in Kombination, könnte ihm gut tun. Also, ich denke, er könnte mehr davon trinken.
Hat Stefan Otterpohl sich schon geäußert nochmal zu der London-Sache? Er hat ja zugesagt, er ist dabei. Da kommt er jetzt so auch nicht mehr raus. Auch wenn er das, glaube ich, mit jedem Tag, wo dieser Event näher rückt, dann vielleicht auch bereuen wird. Aber wir haben ja schon tolle Reisen mit ihm gemacht, muss man ja auch sagen. Ne? Also die Sache werde ich nie vergessen, da oben, wo wir da in Vermont im Schnee waren mit ihm oder dann eben jetzt dann auch, wo es dann it's urgent oder wo es dann auch auf der anderen Seite von den USA, wo es auch sehr dringend war, ne? Wo wir da am Strand waren von Los Angeles und naja, da musste er auch kurz in so ein Dixie-Klo reinscheißen. Also wir hatten schon tolle Sachen mit ihm erlebt, ist immer eine große Freude. Dementsprechend, wo du das letzte Woche angesprochen hast, ich habe mich sehr gefreut, als wir den Pay-Per-View jetzt guckten am Wochenende, sagte auch meine Frau Mona, sagt wieder, oh, hier und London. Ich sag so, ja, ist doch schon alles klar, ist doch schon alles ausgemacht. Kutzi und Volker, sein Schwiegervater, kommen mit. Mein Bruder hat schon gesagt, er kommt wieder mit. Du hast gesagt, komm mit. Otterpohl kommt mit.
Ja.
Und wir hoffen natürlich auch, dass viele hier vom Reds-Universum sagen. Also London, Wembley Stadium.
Jan zum Beispiel, ne?
Hat auch Stimmt, Bock. Der hat auch schon zugesagt. Ja.
Genau.
Ja, du hast ihn den Samstag getroffen, ich hatte ihn den Freitag getroffen. So war es, genau.
Also er ist auch hellauf begeistert. Ich habe von Stefan jetzt nichts mehr gehört. Wir haben uns seitdem, glaube ich, gar nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht genau. Wir nageln ihn darauf fest. Und als er es mir sagte vor ein paar Wochen, war das wirklich sehr, 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 sehr sicher. Ja? Also da sollte schon was passieren, wenn er nicht damit kommen sollte.
Da kann nichts passieren. Ich gucke nochmal im Kalender, dass ihr euch das schon mal direkt eintragen könnt. Das ist ja wieder Ende August und zwar Sonntag, der 30. August müsste das dementsprechend sein in London. Wir freuen uns schon drauf, wenn es weitergeht und irgendwann Karten im Verkauf sind und weiter. Hier mehr dazu, aber vielleicht schon mal nach einem Hotel oder ähnliches gucken. Das ist ja in London oder generell in Großbritannien ein langes Wochenende. Also wenn man da schon mal irgendwas hat, was man im Zweifelsfall noch stornieren kann, kann das nicht schaden. Wir bleiben thematisch. Nico, während wir dir natürlich stellvertretend alles, alles Gute für den Rücken wünschen. Das heißt, nächste Woche, wann ist die
Danke.
Gefährliche Spritzensache? An welchem Tag? Weißt du das schon?
Das ist am Dienstag und zwar abends, 17 Uhr, 18 Uhr oder sowas. Das ist tatsächlich abends.
Ach, die machen das
und dann,
auf eigene Tasche machen die das, nach den Öffnungszeiten. Okay, jetzt verstehe
genau,
ich
das. Genau, das ist dann bei einem zu Hause wahrscheinlich irgendwo auf der Pritsche. Ich werde berichten.
Hab ich das mal erzählt? Habe ich das mal erzählt von dem Arzt hier gegenüber, der in seiner Freizeit die Kinder beschneidet?
Ach Gott, nein.
Wir haben es ja direkt hier gegenüber. Also andere Straßenseite. Und ich habe mich immer gewundert, im Winter fällt das ja immer mega auf. Im Winter ist ja 4:30 ist ja dunkel in Hamburg. Und dann immer schon gewundert, da ist doch irgendwie ein Arzt da drüben. Was hat der denn da abends bis 19, 20, 21 Uhr Gäste? Und dann mal so geguckt, na, immer mit Kindern. Und dann irgendwann mal auf die Google Maps Location gegangen, mal reingeguckt und ja, also ganz viele Ein-Stern-Bewertungen, aber auch ganz viele Fünf-Sterne-Bewertungen. Und halt immer geht's um das Thema, oh, Herr so und so, Doktor so und so, hat meinen Sohn so toll beschnitten.
Oha,
deswegen
okay.
Muss ich jetzt gerade denken. Also sag denen nochmal, was genau gemacht werden soll. Ne? Nicht, dass du aufwachst und da wurde eine andere Sache vorgenommen.
Also das Gute ist, die machen das nur am Dienstag, denn da haben sie länger auf. Ne? Also die machen das wirklich immer nur dienstags und haben da bis 19 Uhr oder sowas am Start. Und das ist dann in diesem Klinikum Eppendorf, also nicht im UKE, sondern in dem Kernspindzentrum. Also das ist schon relativ seriös. Du,
war
ich kann
das,
mich täuschen.
Dass dieser falsche Arzt 15 Jahre praktiziert hat, bis das aufgefallen ist?
Wie heißt er denn noch gleich? Der war letztens in einem TV-Format.
Reinhold Alles.
Ja. Reinhold Alles, genau. Insel der Versuchung, da war er. Also vermutlich werden wir nächste Woche Dienstag, vermutlich werden wir dienstags keine Sendung aufnehmen. Vermutlich. Mal gucken.
Das ist gut. Ja. Also wir sind gespannt. Vielleicht bist du aber auch Dienstag dann so fit, dass du direkt noch abends mit Paddel eine Runde Squash spielen gehst oder so.
Nein, glaube ich nicht. Also kann sein, dass irgendwie 6 Stunden später dein Bein noch taub ist nach diesem Eingriff. Also
ich bin Dienstag tatsächlich auch in Tschechien. Ich bin Montag bis Mittwoch mit meinem Papa in Tschechien auf der Hopfenernte. Also da wird richtig reingeerntet. Da bin ich sehr gespannt.
Sehr schön.
Lass uns sprechen über AEW. Forbidden Door.
Unbedingt.
Ein Pay-Per-View zusammen mit New Japan und CMLL. Wobei CMLL war jetzt hier nicht so prominent vertreten und auch in dem offiziellen Trailer und so weiter. New Japan, schon gesagt, 18.992 Leute. Neuer Pro-Wrestling-Rekord für die O2 Arena. Der aktuelle Rekord oder bisherige Rekord war bei 17.000 und noch was von der WWE von Money in the Bank 2023, also von vor 2 Jahren. Ich frag mich immer, also A, wie hat Tony Khan da 2.000 Leute mehr reingekriegt als die WWE und B, hätte er nicht noch 8 Stehplätze verkaufen können, dass glatt 19.000 gewesen wären oder hat er sich gedacht, aber so auf 19.000,
so auffällig.
Das ist zu übertrieben.
Ja.
Machen wir 18.992.
Ja, ich glaube, er wollte es nicht auf die Spitze treiben. Man kann es immer schlecht einschätzen, ne? Also was alles zuzählt und die Halle war voll. Also das reicht mir ja immer, ne? Wenn die Halle voll ist und die Stimmung gut ist, da bin ich total fein. Ob es da irgendwie 1.000, 2.000 Leute mehr sind als bei der WWE, alles gut.
Du kannst lieber 6.000 Leute haben, die richtig Bock haben und sich auskennen und die Storylines kennen und heißen, als 100.000 Leute, die nicht so richtig
ganz genau sind, ne? Ganz genau.
Wir gucken mal auf die Maincard. Es gab 4 Pre-Show-Matches, die habe ich nebenbei so ein bisschen laufen lassen. Es ging ja um 19 Uhr deutscher Zeit los. Ab 17.30 Uhr lief die Pre-Show, die man eben auch auf YouTube gucken konnte. Unser Freund Evil Olli, der war hier auf jeden Fall schon wieder als Boob-Inspektor unterwegs. Wenn
so
ihr
recht.
Das auch mal machen wollt. Es gab ein 8-Women-Tag-Team-Match. Da gab es doch durchaus was zu sehen. Und der Olli, der bereitet ja fleißig vor, ähnlich wie der Nico dran ist, mit seinen PowerPoint-Präsentationen, ne, für die NXT-Sache und natürlich auch für die Bloodline. Ist der Evil Olli ja dran? Der will ja so ein kleines Tittenquartett, nennt er es, glaube ich, so ein kleines Tittenquartett machen, was wir dann hier in der Weihnachtsgala, Nico, zum ersten Mal spielen wollen.
Okay, fuck, das wäre echt richtig gut. Okay, vielleicht sollte ich mich ihm auch mal annehmen und ihn ein bisschen unterstützen, denn so ein ehrliches
Tittenquartett. Ach, da bietest du deine Hilfe sehr gerne an, wahrscheinlich.
Ja, da bin ich ganz, ganz schnell. Also wenn es ich werde ihn mal anschreiben. Also,
schreib ihn mal an. Das halten wir auf jeden Fall im Hintergrund, das werden wir nicht vergessen. Und das erste Match der Main Show, das war dann auch direkt die ehemaligen Edge and Christian. Unser Freund Reinhold, der war auf dem Weg nach Hause von wo denn eigentlich? Ach so, der war zum Grillen, genau, der war bei unserer ehemaligen Arbeitskollegin Babsi zum Grillen und war dann auf dem Weg nach Hause. Ich sag so, boah, geht doch jetzt los. Und er so, boah, ich brauche noch 15 Minuten. Ich sag, oh, Ash kommt gerade. Genau, so, die sollen sich Zeit lassen. Ich sag so, ja, dafür ist AEW nicht bekannt. Da geht's mal direkt Vollgas. Edge und Christian, das erste Match hatten es ja mit Killswitch und Kip Sabian zu tun. Killswitch hier eingesprungen für Nick Wayne, der sich den Fuß gebrochen hat. Und unser Wayne auch hier in bester Stiflers Mom Art und Weise auch sehr offenherzig im zwischen Kinn- und Bauchnabelbereich unterwegs. Das wäre dann vielleicht so die Kategorie MILF für das Tittenquartett. Und Killswitch, Nico, der war ja auch bei AEW. Ich glaube, bei AEW bist du nicht eine Woche verletzt. Du bist entweder ein Jahr verletzt oder gar nicht. Kann das sein?
Ja. Das ist tatsächlich so. Ne? Oder du bist einfach vollkommen abgesägt, wie der Dschungeljunge zum Beispiel. Ne? Killswitch hingegen, der ehemalige Luchasaurus, der hatte, glaube ich, echt eine schwerwiegende Krankheit, Verletzung, whatever, wo es gar nicht so sicher war, ob er wiederkommt. Ne? Also ich hatte irgendwann mal gelesen, okay, er hätte wohl eine Ringfreigabe, man hätte aber keine Pläne für ihn. Und er ist ja letzte Woche eingestiegen, als Nick Wayne sagte, pass auf, ich bin out of business. Und da kam Killswitch plötzlich wieder. Fand ich die Wahl auch ganz okay, ne? Weil er doch recht beeindruckend. Der sollte übrigens damals mal auch Teil der Wyatt Family werden. Das man muss nur nebenbei. Falls ihr das nicht wusstet, er sollte mal Teil der WWE werden, Teil der Wyatt Family. Wahnsinn. Hat trotzdem nicht gereicht. Das Matriarchat musste sich geschlagen geben. Ed und Christian haben hier weitestgehend zusammengearbeitet. Es gab Diskrepanzen, aber sie konnten sich durchsetzen und haben ihr erstes Tag Team Match seit, ich glaube, 10 Jahren, 11 Jahren muss es her sein, haben sie hier gewonnen, ja. Und nach diesem Match, das war ganz schön zu sehen, da gab es einen Handshake. Ne? Also es war jetzt nicht ganz so brüderlich mit Umarmung, es war eher so, okay, lass mal ein bisschen geschmeidig angehen, aber es gab den Handshake und die beiden sind so ganz langsam wieder auf der gleichen Seite. Fand ich ganz schön.
Und was ich auch sehr schön fand, war, dass man ja so ein bisschen unsere Überlegungen hier übernommen hat. Ne? Dass man gesagt hat, okay, da kann jetzt genau. Nicht alles Eitelfriedel, Sonnenschein, sagt man so, Eitelfriedel, ihr weißt, was ich meine? Sein
sondern, Jubel, Trubel, Heiterkeit.
Ja, Heiterkeit, ne? Sondern hier muss ein bisschen schon Storyline-mäßig jetzt ein bisschen was sein. Und so hat man es dann auch eben bei Dynamite gemacht, ne? Wo Edge dann sagte, oder Adam Copeland, der Rated R Superstar, dann sagte, pass auf, du bist ein Arschloch, aber du bist mein Arschloch. Und obwohl das sagte, dachte so, okay, das hört sich komisch an. Und das ist jetzt so ein bisschen die Storyline, ne? Also
Edge wurde wollte dann gut auch, übernommen vom ja, Publikum natürlich, ne?
Adam Copeland wollte dann nach dem Match auch Christian hier in die Arme nehmen und der hat sich so ein bisschen hard to get schwer da. Also das ist das Schöne, dass die jetzt nicht einfach wieder Best Friends sind, sondern dass hier eben das so ein bisschen gespielt wird, wenn wir gleich noch drauf eingehen. Und ich gucke hier mal nach. Nico, du bist ja gut im Schätzen. Was
sehr
denkst
gut.
du denn, wann das letzte Match der beiden war als Tag Team, also 2 gegen 2, wann es war und gegen wen es war? Also wenn du möchtest, kannst du auch noch sagen, wo es war.
Nee, das habe ich natürlich nicht, aber ich hatte jetzt irgendwie so 10 Jahre im Hinterkopf. Das habe ich mal irgendwo gehört. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, 28. aber vielleicht...
März 2011.
Aha.
Bei einer Monday Night Raw Show in
Massachusetts.
Sehr nah dran. Chicago, Illinois, ja.
Ah, okay.
Gegen?
Und zwar gegen ein belangloses Tag Team.
Alberto Del Rio und Brodus Clay.
Okay, also da habe ich auch richtig gelegen.
Gegen die haben sie nämlich ihre letzten 5 Matches dann what? Da in diesem Run gehabt. Und ich guck mal, ob hier auch
okay. irgendwie
nach
verrückt
nach Pay-Per-View, Eventart aller Arten, Pay-Per-View, ihr letztes Pay-Per-View-Match. Ach du heilige Scheiße.
das ist schon länger her.
Am 22.07.2001. Beim
wow.
WWF, WCW, ECW Invasion Pay-Per-View gegen Lance Storm und Mike Awesome. Wenn das hier okay, bei Cage-Match also, alles stimmt, aber danach schaut's aktuell natürlich auszusehen, ne? Also, Pay-Per-View, letztes Pay-Per-View-Tag-Team-Match, ne? Sie hatten ja dann nochmal hier 2011, wie gesagt, den Run, da hatten sie nochmal ein paar Matches, meistens aber bei SmackDown und bei House-Shows. Davor nochmal 2005 und 2004, auch bei Raw und so weiter, aber Pay-Per-View 2001 vor 24 Jahren, Nico.
Das finde ich sehr überraschend. Also ich hätte eher gedacht, die sind für mich ein Tag-Team und die sind schon auch später nochmal angetreten, nicht? Genau wie die Hardy Boys oder die Dudley Boys immer wieder antreten. Also das war mir nicht bewusst, das ist schon gegeneinander sogar.
Gegeneinander.
Ne?
Da warte ich immer noch, dass der Steiner hat noch nicht zugesagt,
verrückt,
dass er hier seine Bound for Glory Review dann gibt.
Also, ja, lieber
Steiner,
ja,
das herzlich
melde dich.
Das wieder.
Bitte melde dich.
Reds hates TNA, da wollen wir nichts von hören. Also, Adam Copeland und Christian hier gewonnen. Und es schaut ja auch aktuell danach aus, dass man eben diese Storyline doch ein bisschen geändert, doch ein bisschen auch länger in die Länge zieht. Denn ursprünglich hatten wir ja gedacht oder hatte man vielleicht auch geplant, ne, Edge und Christian dann beim All-Out-Pay-Per-View in Toronto gegen FTA, um wahrscheinlich sogar die Tag-Team-Titel kämpfen zu lassen. Das zieht man jetzt, glaube ich, einfach ein bisschen in die Länge. Da halten wir euch aber natürlich auch auf dem Laufenden. Zweites Match des Abends war dann tatsächlich so ein bisschen Forbidden Door. Ne? Das war AEW gegen New Japan. Das war Kyle Fletcher, der amtierende AEW TNT-Titelträger, gegen Hiromu Takahashi. 15 Minuten 30. Und ich glaube, kann man schon so vorweg, das Fazit der Card war, alle Matches waren okay bis gut. Und dann kamen die beiden Main Events, die ein bisschen besser waren. Aber war jetzt so richtig kein schlechtes Match dabei.
Nein, ein schlechtes Match war nicht dabei. Ne? Ich meine, Kyle Fletcher Matches sind halt immer extrem gut. Also ich bin, also seitdem er als Single Wrestler unterwegs ist, bin ich, wow, wirklich ein großer Fan von ihm. Das Match war so ein bisschen random. Er hat, glaube ich, gesagt, pass mal auf, schickt mir euren besten New Japan Star.
Pound, ne?
Takahashi hat dazu gesagt, er haut mich jetzt nicht um. Ne? Das Match war trotzdem sehr gut. Also man konnte es... Ich hab nichts daran auszusetzen, aber es war schon sehr klar, dass hier der Titel nicht wechselt. Von daher, jo, war einfach so ein kleiner Showcase und von daher in Ordnung.
Ganz genau. Dann ging es weiter, Nico, halte ich fest, mit deutscher Beteiligung. Das hatte ich
irgendwie. Oh, das wusste ich übrigens gar nicht. Ja, ich auch nicht.
Denn Mercedes Moné, die während dieses ganzen UK-Trips ihren 9. Titel übrigens gewonnen hat.
Wahnsinn.
Ich glaub, bei Pro irgendwo da. Und muss ja hier die Titel verteidigen in einem Fatal 4-Way-Match, und zwar ihren TBS-Titel. Und dann war es eben gegen Alex Windsor, Persephone und
Persenophie.
Persenophie, sowas. Und Bozilla, die kommt gebürtig aus Hannover und ist aktuell bei Stardom unter Vertrag. Und wenn ich jetzt hier mal auf Karrierehöhepunkte bei Cage Match klicke, dann hatte sie allein hier 2025 sehenswertes Match. Also da scheint sich gut. Ich habe nie von ihr gehört, aber
ich auch nicht. Sie ist wohl die Tochter. Sie ist die Tochter von irgendeinem bekannten deutschen Wrestler oder Trainer oder whatever. Also sie hat Wrestling-Wurzeln, aber sie war mir kein Begriff und ich fand, sie war durchaus in Ordnung.
Von Ulf Herrmann, ja.
Genau,
German,
ganz genau.
German, the German, ja.
Ganz genau. Und sie wurde auch von den Fans einfach auch gut angenommen, ne? Sie hat echt delivered und das finde ich immer ganz geil. Also mal gucken, ob sie noch weitere Auftritte hier in größeren Promotions vielleicht absolvieren darf. Das war auf jeden Fall schon mal ganz nice. Nichtsdestotrotz konnte sich Mercedes Moné natürlich durchsetzen in diesem Fatal 4-Way Match und ist weiterhin unsere AWTBS Championship Holderin. Sozusagen.
Unser
neuen Titel. Neuen Titel um Hals, ne?
Enrico Alig. Bozilla aus Hannover, Tochter der deutschen Wrestling-Legende Ulf Herrmann, hat in London für Riesenaufregung und blaue Flecken gesorgt. Also, Enrico ist back. Ist jetzt die Frage, muss Forbidden Door wiederholt werden? Das werden wir heute im Laufe der Sendung noch klären. Du hast schon gesagt, Mercedes Moné. Relativ unbeeindruckt von der Niederlage bei All In gegen Toni Storm, aber da ging es ja auch um keinen ihrer Titel. Mal gucken, wie man das jetzt mit ihr fortführt. Ganz witzig tatsächlich, dass da diese Polizisten in Anführungszeichen rausmarschiert kamen, ne? Und die hatten die 8 anderen Gürtel jeweils gehalten und Mercedes hatte eben ihren AEW-Titel. Schon ganz witzig gemacht. Viertes Match, IWGP World Heavyweight Title Match, hatten wir in der letzten Folge noch von gesprochen. Es gab dieses Fatal 4-Way Match, wo man sich als Gegner von Zack Sabre Jr., den amtierenden Titelverteidiger, qualifizieren konnte. Und Nigel McGuinness, ja, so ein bisschen out of nowhere, ne? Das wäre natürlich ein bisschen schöner gewesen, oder vielleicht habe ich es einfach auch noch nicht mitgekriegt, wenn man so ein bisschen hier eine Storyline gehabt hätte und gesagt hätte, so, boah, pass auf, in 3 Monaten ist hier der Pay-Per-View in meinem Heimatland, ich bereite mich jetzt irgendwie vor. Das war alles so ein bisschen out of nowhere. Aber Nigel McGuinness, ich habe das Gefühl, Nico, den kannst du ähnlich wie uns beide, wenn man jetzt uns beide nachts wecken würde und sagen würde, ihr müsst ein Bier trinken oder ihr müsst einen Podcast machen oder ihr müsst einen Podcast machen, bei dem ihr Bier trinkt, dann könnte man nachts uns um drei wecken. Und ich glaube, ähnlich ist das mit Nigel McGuinness, wenn es ums Catchen geht.
Ja, ja. Der spielt da sein aus seinem Playbook einfach, ne? Das ist so einstudiert, der kann es einfach, ne? Zu jeder Tageszeit, und er hat relativ gut abgeliefert, ja, dafür, dass er auch irgendwie lange Jahre nicht mehr gecatcht hat, ne? Auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Hat er sich sehr gut geschlagen hier in seiner Heimat gegen Zack Sabre Jr., ebenfalls Engländer. Und es war ein Grappling-Match, es waren viele schöne Szenen dabei. Am Ende hat es nicht gereicht für ihn, aber er hat sich bewiesen, finde ich, ne? Auch Bryan Danielson beziehungsweise, war hier am Kommentatorenpult, hat das kommentiert und war selbst er, obwohl er ja Differenzen hatte oder hat mit Nigel McGuinness, war er auf seiner Seite, ne? Er hat es ihm gegönnt und war sehr solides Match und die Fans in der Halle haben es gefeiert.
Genau, und Bryan Danielson übrigens kommentiert, ich glaube, bis zum Main Event, also bis vor dem Lights-Out-Match, und hat er sehr gut gemacht. Ich mag es immer, wenn ein Wrestler hat einfach auch nochmal immer eine andere Perspektive. Ne? Bei den Kommentatoren ist man oft so eingegroovt, ne? Wenn man irgendwie 400 Sendungen da gemacht hat, wenn man dann irgendwie so ein Wrestler, der hat immer nochmal eine andere Perspektive. Und Bryan Danielson, das ist ja ein absoluter Fachmann. Ne? Also dementsprechend wirklich sehr, sehr schön, eben auch ihn hier zu hören. Vielleicht sogar in Zukunft ja mal häufiger. Und weiter ging es mit Match Nummer 5. AEW Tag Team Title Match, und da gab's ja ein paar Irrungen und Wirrungen. Ne? Also wir wussten, das Hurt Syndicate, die den Titel ja schon sehr lange halten, die sollten den Titel verteidigen gegen das Gewinner-Tag-Team dieses Turniers. Dann gab es letzte Woche bei Dynamite auf einmal einen 30 Minuten Unentschieden zwischen Bro Dido und FTR. Dann hieß es, okay, dann ist es ein Triple Threat. Dann hieß es, es ist ein Triple Threat Elimination Match. Aber vor Ort war es dann einfach nur ein normales Triple Threat Match. Also da ging wohl viel auch hinter den Kulissen, drüber als auch drunter. Das Hurt Business wollte sich einfach nicht pinnen lassen. Nico, und da muss ich sagen, das ist doch wieder, hier täglich grüßt das Murmeltier. Da denke ich doch gerne an unseren Freund Miro zurück, Aleister Black und wie sie alle hießen, wo es auf einmal hieß so, die wollen nicht verlieren. Und dann hat Tony Khan sie nicht mehr eingesetzt. Und dann dachte ich immer, ich will jetzt auch nicht 8 Stunden am Tag arbeiten. Ich würde auch nach 4 gern nach Hause gehen. Aber da würde mein Chef irgendwann auch sagen, dann zahlen wir auch nur noch 4 Stunden im schlimmsten Fall. Tony Khan, da tut's nicht weh, aber diese ganze Hurt Syndicate-Sache, wie gehst du damit um?
Ich wiederhole mich, ich bin kein Fan vom Hurt Syndicate und die funktionierten für mich als Erzählung, ja, mit MVP in der Seite und sowas. Ne? Der Auftritt war nice, die Matches haben mich nicht überzeugt. Was ich sagen kann, ist, dass Shelton Benjamin hier im Weiten besser war, als in der WWE dargestellt wurde. Lashley bleibt für mich Lashley, ist für mich langweilig, ist auch nicht mehr der Jüngste, kann abgesägt werden. Wie das hier ausging, damit habe ich zum Beispiel nicht gerechnet. Also ich habe bis dahin relativ solide getippt und hatte hier auf FTA getippt. Aber Bandido und Brody King konnten sie durchsetzen. Im relativ chaotischen Finish, wie ich fand. Also ich war etwas überrascht, das war gar nicht so clean aus. Auf jeden Fall haben die beiden, Bro Dido, wie sie heißen, haben hier die AEW Tag Team Titel geholt. Okay, war ich überrascht. Zwischendurch hat Ricochet und die Gates of Agony noch eingegriffen, ne? Die waren auch verkleidet, ne? In so New Japan Hoodies, haben hier für Ablenkung gesorgt. War ein okayes Match. Ich bin aber auch froh, dass Hurt Syndicate erstmal jetzt raus ist aus dem, hoffentlich raus ist aus dem, aus der Tag Team Division, aus diesem Title Picture.
Ich bin, am Anfang, wo sie kamen, dann wurde es aber doch, am Anfang war es gut, dann wurde es doch immer, weil sie hatten keine richtigen Gegner. Und also irgendwie musst du ja auch mal verlieren oder auch mal die Unterhand in irgendeiner Feder haben, damit das Ganze spannend bleibt. Wenn du immer nur gewinnst, dann erinnert sich noch an die bösen Zeiten eines John Cenas oder eines Triple Hs zurück. Wenn einer immer gewinnt, dann ist auch langweilig, ne? Und ähnlich war es hier und dann eben diese ganzen, was man gelesen hat, weiß man auch nicht, ob das wahr ist, ne? Aber diese ganzen Backstage Sachen. Ich bin sehr gespannt, weil damit ist Bobby Lashley ja eigentlich auch schon als Einzelwrestler disqualifiziert, wobei ich, muss ich sagen, würde gerne eigentlich jetzt also Bobby Lashley ist für mich auch so ein typischer Übergang, der könnte auch jetzt mal gegen den Hangman eine Fehde machen, aber müsste dann natürlich auch verlieren, ne? Also, ich bin gespannt, was.
Nur bei Dynamite, bitte.
Mal gucken, ne? Also, Titelwechsel, Bandido, Bandido und
Brody
King. Brody Dido, so heißen sie ganz genau. Und da können wir mal eben gucken, wie viele Leute haben denn auf Brodido getippt. Und was denkst du, Nico?
Ich denke, es waren nicht so viele. Ich würde mal sagen, vielleicht Prozent.
Ja.
14.
7%.
Wow, noch weniger, okay.
7% haben tatsächlich nur auf Brodido getippt. Wir gehen gleich natürlich noch auf das Spiel ein. Denn es gibt im AW-Tippspiel einen neuen Führenden. Dazu gleich mehr. Sechstes Match. Da ging es um den AW-Unified-Titel. Kazuchika Okada gegen Swerve Strickland. Und da haben wir auch die letzten Wochen gesagt, oh, mal gespannt, ob Okada jetzt an das doch für seine Verhältnisse, wenn man die letzten zwei Jahre nimmt, sehr gute Match gegen Kenny Omega anknüpfen kann oder ob er wieder so ein bisschen zurückfällt. Swerve Strickland, der hat ihm hier wirklich einiges abgefordert, aber Swerve Strickland ja auch angeschlagen, hat auch ein bisschen was im Knie kaputt, wird sich jetzt auch morgen, genau am Mittwoch, operieren lassen, wird so 2-3 Monate ausfallen. Und Okada aber hier war jetzt auch ein solides Match irgendwie so. Das waren ganz viele, hatte ich so das Gefühl, so auf einer Skala von 1 bis 5 Sterne, waren so ganz viele so 3,75, 3,8 Matches dabei. Auch das zählte für mich dazu. Das Publikum war richtig gut drauf, hat hier auch Swerve's House in verschiedensten Songinterpretationen übernommen.
Und Swerve's House. Das war schon ganz schön. Ja, also das Match war, ja, es war sehr gut. Es war gut, sag mal, aber es war vielleicht nicht sehr gut. Also ja, hätte mehr gehen können zwischen den beiden. Die Endsequenz fand ich recht spannend, so, oder
die war,
ich
sag mal, so gemacht,
die letzten 5 Minuten waren schon sehr, sehr gut, ne? Aber da würde noch mehr gehen, ja. Okada konnte sich durchsetzen. Und was danach passierte, da war ich recht überrascht, ja. Unser Freund Swerve hatte zuvor schon mal die Ringtreppe beiseite geschoben, hat dann selber aber auch kassiert, ne? Ich glaube, ein Piledriver war es, der dann darauf einstecken musste. Und nach dem Match wurde er dann auch eingeklemmt, ne? Zwischen Ringtreppe und Ring. Und Okada hat da, ja, ich sag mal so, hat begonnen, sein Knie zu schädigen. Das Ganze natürlich aufgebaut natürlich aufgrund seiner Real-Verletzung. Ja, er wird operiert werden, hast du schon gesagt. Und dann kam noch eine Überraschung. Prinz Nana kam raus, wollte hier ein bisschen den Swerve schützen. Und dann tauchte er auf. Aus dem Nichts tauchte er auf. Der große, kräftige, wütende Wardlow. Meine Damen und Herren, letztens noch drüber gesprochen, wo ist Wardlow eigentlich? Hä? Ward, wer? Wardlow ist wieder da. Er tauchte auf, ganz schick angezogen, ne? Hat hier den, hat hier mal richtig in die Securities irgendwie vermöbelt, ne? Hat mal so richtig gezeigt, hier, wo der Hammer hängt. Und hat sich dann anschließend der Don Callis Family angeschlossen. Es gab eine Umarmung und ein schönes Segment dann noch im Anschluss. Unser guter Freund Takeshita kam nämlich auch raus, der übrigens gerade das G1 Climax gewonnen hat. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Super gut, ich bin ein großer Takeshita-Fan. Und auch er kam raus und hat irgendwie Walter so ein bisschen beäugt, ne, so ein bisschen genickt. Und dann, na okay, wir sind auf einer Wellenlinie hier. Wir sind die Don Callis Family. Das war, fand ich ganz geil. Also sehr, sehr stark gerade die Don Callis Family. Wer war der Typ mit der Maske eigentlich bei der Don Callis Family? Der war mir unbekannt. Hast du ihn gesehen?
Also hier bei unseren Freunden von Wrestling-Infos steht Lance Archer, Hetchy Cerro, Josh Alexander,
Romero, der war's.
Kyle Fletcher. Genau, und der die war's. Ganze Sache mit Takeshita, natürlich sehr schön perspektivisch. Der wurde auch hier super bejubelt. Ne? Möchte man ihn natürlich dann auch als
super gut
Babyface aufbauen. Er wird übrigens jetzt schon, er hat ja das G1 gewonnen, du hast gerade gesagt, normalerweise ja immer der G1-Sieger tritt dann bei Wrestle Kingdom um den Titel an. Aber auch genau wie im letzten Jahr wird dieses Match auch diesmal wieder vorgezogen. Irgendwie 12. Oktober oder sowas findet das Match schon statt. Zack Sabre Jr. gegen Takeshita. Also mal gucken, inwieweit das tatsächlich auch dann vielleicht sein AEW-Run hier beeinflusst. Aber über kurz oder lang, hat man glaube ich hier schon gut gesehen, ne, das wird Matches mit Wardlow geben und das muss dann das Endfinale sein. Das hat man ja auch schon lange angeteased. Dann das Match mit Okada. Und das könnte dann tatsächlich hier jemand sein, der vielleicht Okada diesen Titel abnehmen könnte, ne? Also,
das wäre richtig gut. Er hat's verdient.
Auf jeden Fall, was hier passiert. Dann ging's weiter mit den Damen Toni Storm gegen Athena. Athena ja seit 4875 Tagen ROH Women's Championess. Hier ging es aber erneut nur um den Damentitel von Toni Storm. Knappe 15 Minuten und Toni Storm konnte sich hier durchsetzen. Athena, die hatte ja ihren Money in the Bank Contract, ihren Vertrag hier eingelöst vorab und hat gesagt, sie möchte dieses Match haben. Zu dem Thema werden wir gleich nochmal kommen. Ja, ich mag beide.
Total. Athena, richtig aufgegangen hier bei AEW bzw. Ring of Honor. Eine große, große Titelregentschaft hingelegt. Ich habe viele ihrer Ring of Honor Matches gesehen und die für sehr gut befunden. Ne? Die hat immer geheadlined. Also richtig gute Matches, halbe Stunde Matches, über halbe Stunde Matches. Ne? Hier hat's nicht gereicht. Toni Storm weiterhin unsere AEW Championess. Und dann war es soweit. Match Nummer 8. Der eigentliche Main Event. Hangman Adam Page, unser AEW World Champ, hat es hier zu tun bekommen mit MJF. Und das ist eine Geschichte, die hat noch ein bisschen an Fahrt aufgenommen letzte Woche bei Dynamite. Denn MJF, der wurde ja ein bisschen dazu genötigt, seinen gewonnenen Vertrag hier einzusetzen. Ja, seinen Vertrag zu verschenken für dieses Match. Es hat eine Wendung genommen insofern, dass er damals letzte Woche Backstage den Briscoe am Stuhl gefesselt hat, wollte ihn in Brand setzen. Guten alten Mann, so macht man das bei AEW. Und hat den Hangman, der zu der Zeit im Ring stand, ein Ultimatum gesetzt. Ich glaube, es waren 5 Sekunden. Er sollte sich ganz schnell entscheiden, diverse neue Regeln anzunehmen, oder er würde aber Briscoe in Brand setzen. Und die Regeln waren, der Titel kann wechseln durch Disqualifikation, durch Countout, aber auch der Vertrag vom MJF, der wird hier nicht eingesetzt. Es wird ein normales Match, was er sich so in Anführungszeichen erarbeitet hat. Und der Hangman hat, glaube ich, ganz knapp vor Sekunde fünf gesagt, okay, ich gewähre dir deine Forderungen. Genau, das war diese Wendung. Und
wobei es nicht richtig MJF, doof ist, ne? Wobei es dann richtig doof ist, hätte der Hangman MJF den einfach anzünden lassen, wäre eben Knast gewesen, hätte er sich den Vertrag gar nicht mehr einlösen können. Ne?
Also, das ist auch wieder wahr. Aber Maxwell hat natürlich hier alle Register gezogen in diesem Match. Ne? Um das mal vorwegzunehmen, er hat natürlich versucht, den Hangman zu provozieren. Er hat versucht, sich disqualifizieren zu lassen, beziehungsweise den Hangman. Ne? Das fand ich schon ganz witzig gemacht. Gerade so gegen Ende des Matches, da waren schon ein paar Sequenzen dabei, wo ich dachte, okay, ich glaube nicht, dass es passiert, aber es war gut gemacht. So hat sie ins Gesicht gerotzt. Er hat hier seinen Diamond Ring rausgeholt. 2-mal, glaube ich sogar. Ne? Das war schon ein ordentliches Match, muss ich sagen.
Genau, es wurde geblutet. Das Ende war auch hier ein bisschen komisch. Ne? Es gab das Cover, der Referee zählte den 3-Count gegen den Hangman. Während der Hangman aber
das war skurril, ja.
den Fuß auf dem Seil hatte. Ne? Und dann Riesentheater hier mit Briscoe, Mark Briscoe, der zum Ring kommt und dann irgendwie nach 3 Minuten, als der Referee wieder wach wird, guckt er und das Bein vom Hangman ist auf dem Seil und dann hieß so, nee, es geht weiter. Denk ich so, hä, aber der hätte sie ja auch die ganze, wenn nicht so ein Videobeweis gewesen wäre oder sowas. Aber der Hangman hätte ja auch 10 Sekunden, also weit nachdem das Cover durch ist, also das war ein bisschen unlogisch, so rum.
Jupp.
Und dadurch ein bisschen komisch, aber naja, das heißt aber auch, Nico, im Umkehrschluss, wir werden das Match ja nochmal sehen, denn MJF hat diesen Vertrag und Tony Khan, der hat aber bei der Pressekonferenz gesagt, dieses Eincashen, wie es bei der WWE gibt, das wird es bei ihm nicht geben. Der Koffer, dieser Vertrag muss eine Woche vorher jeweils eingelöst werden, damit er eben Zeit hat, das zu promoten. Er ist ja nicht nur Booker, er ist auch Promoter und will das Match entsprechend promoten, also mal gucken, in welche Richtung man jetzt geht, ob man dann vielleicht, ob MJF dann sagt, Mensch, ich war so knapp dran, ich löse jetzt meinen Vertrag ein für All Out am 20.09. oder ob man jetzt erstmal einen Übergangsgegner hat, vielleicht ein Bobby Lashley. Wen siehst du hier sonst noch? Haben wir noch sonst jemanden in ein Moxley oder wen siehst du hier noch in Contender-Form?
Oh. Wow, also ich hätte natürlich gerade irgendwie Ospreay und Swerve sind natürlich ganz weit oben, ne? Beide sind gerade irgendwie raus, erstmal verletzt. Ich weiß nicht, ein Moxley da jetzt nochmal, das haben wir auch schon so oft gesehen, ja.
Ich glaube, deswegen wäre ich jetzt auch kein Fan von, ja.
Es wird vermutlich dann echt nochmal MJF werden.
Also mal gucken.
Glaube ich.
So viele Herausforderer auf der Heel-Seite haben wir da tatsächlich aktuell nicht, außer wir vergessen gerade jemanden, aber gucken wir mal. Dann war es Zeit, die Lampen einmal aus und wieder anzumachen. Und in der Kickoff-Show sind die Young Bucks angekommen in der Halle und haben dann Backstage den Typen getroffen, der gerade so ein bisschen irgendwelche Kostüme genäht hat und aber auch die Waffen für den Main Event vorbereitet hat. Dann haben sie ihm gesagt, hier, du bist doch der Production-Typ. Also heute wollen wir wieder einen richtig pompösen Entrance. Wir wollen unsere alte Musik wieder. Und hier ist so ein Sack. Mach da mal das Gefährlichste rein, was London zu bieten hat. Und das sollte natürlich dann hier im Main Event nochmal aufgegriffen werden. Denn, Nico, sie kamen hier rein und sie haben Musik gekriegt. Sie haben aber nicht hier ursprüngliches Team gekriegt, sondern sie haben ihr ursprüngliches Team bekommen. Bob. Das war damals wohl ihr allererster Theme-Song.
Verrückt. Also der Song ist richtig doof.
Kannst du es mal kurz ansummen?
Bob. Es war schon sehr witzig, ne? Also erst kam sie rein, ohne Sound, ohne Entrance, und dann kam dieser Song und ja, also man treibt es gerade ein bisschen auf die Spitze mit denen, aber sie haben es auch ein bisschen verdient, ne? Nach der ganzen EVP-Gescheiße, sag ich jetzt mal, müssen sie da jetzt durch und auch in diesem von dir angesprochenen Sack mit diesen ganz gefährlichen Gegenständen drin. Da war selbst ich überrascht diesmal. Es waren nämlich keine Thumbtacks oder irgendwie Glas oder so. Es waren einfach räudige Gummibärchen da drin. Und die Young Bucks waren selber schockiert, als sie sie ausschütteten, weil sie dachten, okay, jetzt gibt's hier richtig Action, es wird hier geblutet. Aber nein, es waren Gummibärchen. Und der eine der Bucks musste auch einige davon noch einstecken. Ne? Der musste da noch ein bisschen irgendwie drauf rumkauen, glaube ich. Ja, das war so eine Sequenz, die sonst immer mit Thumbtacks geschieht, ne? Wenn man den Leuten Thumbtacks in den Mund steckt. Diesmal waren es die Gummibärchen. War schon ganz witzig.
Ich habe gerade mal nachgeguckt. Bob, 1997. Und das war noch die Zeit vor Streaming und sowas alles. Was denkst du, wie viele Platten haben sie davon verkauft 1997?
Oh Gott, gib mir mal einen Maßstab. Es müssen ja Millionen gewesen sein.
In Deutschland war es nicht Millionen, aber in Deutschland war es Platin. 500.000.
500.000, krass, ja.
In den USA ja. 1 Million, insgesamt 2,38 Millionen, schreibt Wikipedia, zweimal Gold, achtmal Platin, insgesamt 18 Wochen in deutschen Charts, natürlich die Nummer 1, auch in Österreich, in der Schweiz, in den USA, im Vereinigten Königreich, und dementsprechend kann man es doch hier Nicholas und Matthew gar nicht übel nehmen, dass die so einen Song hier sich ausgesucht haben. Und da sieht man mal wieder, unser Freund Tony Khan, für den ist Geld tatsächlich nichts anderes als für uns, wenn wir ganz auf dicke Hose machen und die Schlossallee kaufen. Da kauft der hier Bob von Hanson. Das hat wahrscheinlich ähnlich viel gekostet. Hat er mal wieder rausgehauen und war aber auf jeden Fall witziges Ding. Das Match an sich, du hast schon richtig gesagt, war ein Toho. Ich würde fast sagen, als auch ein Waboho. Großer Käfig, da hatte ich mir vorab noch, und da hatten wir uns ein bisschen ja auch Sorgen gemacht. Wie will man das hier machen? Man hat dann schon gesehen, okay, sie haben einfach um den Ring rum ein bisschen mehr Platz.
Der war echt groß, ne?
Wirklich, ne? So einen riesengroßen Käfig, und die Fans konnten quasi tatsächlich an dem Ring rütteln. So groß war der. Also da war nicht mehr viel Platz.
Und der war größer als der Hell in a Cell von der WWE, aber hatte natürlich kein Dach, aber er war einfach wahnsinnig groß. Es war so viel Platz zwischen Käfigrand und Ring. Also das so einen großen Käfig habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen.
Größer als Reinholds WG-Zimmer damals, wo er 800 Euro für bezahlt hat. Weitaus.
Vermutlich.
Ja. Genau, Darby Allin, Will Ospreay, Kenny Omega, Hiroshi Tanahashi und Kota Ibushi auf der Face-Seite gegen John Moxley, Claudio Castagnoli, Gabe Kidd, die Young Bucks. Und wir hatten wieder die Gabel, wir hatten Stühle, wir hatten wirklich alles drum und dran. Und es ging durch Tische.
Und Tanahashi.
Bitte?
Und Tanahashi hatten wir noch.
Hab ich nicht Tanahashi und Ibushi?
Nee, das meine ich nur. Es waren irgendwie so tolle Sachen, die du gerade gesagt hast. Ach, und dann hatten wir diesen alten Japaner, der vielleicht 4 Aktionen gemacht hat. Und sonst
er
hat
einen High-Fly-Flow gezeigt.
Neben dem Ring lag er, war recht, relativ fehl am Platz.
Das konnte er noch, aber der wollte eigentlich auch schon vor 10 Jahren.
Gabe Kidd hat richtig abgeliefert zum Beispiel. Ne? Da gab es irgendwie...
Was soll ich sagen? Genau, es gab diesen einen Move von Gabe Kidd. Von Gabe Kidd und Darby Allin oben auf dem Käfig. Draußen standen schon 4 Tische insgesamt
gestapelt.
Und das Publikum Crazy. Hat nur gerufen, please don't die, please don't die. Und die Tische waren aber glücklicherweise, es waren nicht diese Papptische wie in der WWE, sondern es waren
ein bisschen fester,
dickere Tische. Genau, und dadurch hat sich das tatsächlich... Meine größte Sorge bei diesen Table Bumps ist ja immer, dass einer mal aufgespießt wird von diesem Gestell. Und wenn du dadurch so viele Tische fliegst, dass du dir einfach so von hinten durch die Brust und dann ist das Herz vorne aufgespießt. Das ist meine große, große Sorge. Aber das konnte hier nicht passieren, weil die Tische nicht richtig so wie Lametta zerbrochen sind, sondern ein bisschen dicker waren. Aber trotzdem krasser Spot wieder von Darby.
Krasser Spot von Darby, aber auch von Gabe Kidd. Also ich fand irgendwie, Gabe Kidd ist auch richtig evil irgendwie auf Arm und Schulter gelandet. Aber ja, wenn die Tische jetzt irgendwie aus Sperrholz gewesen wären, wäre es vermutlich weitaus schlimmer gewesen. Will Ospreay auch nochmal einen nicen Move gemacht, der ist ja eh angeschlagen, war eh fertig, der wurde geblutet übrigens auch, ne, weil er auch eine schöne schönen Move auch noch vom Käfigrand gebracht gegen einen ganzen Haufen von Männern, die dort standen. Der Sprung rückwärts, der Moonsault darunter war auch recht nice und viele schöne Sequenzen. Chaotisch, brutal, aber ich habe auf jeden Fall schon mal weit brutaleres gesehen bei AEW und da fängt so ein bisschen an, ne? Man hat schon so viel gesehen bei AEW, dass dieses Lights Out Steel Cage Match gar nicht mehr so besonders war, fand ich. Also es war ein geiler Main Event, der ging lang, es ist viel passiert, aber krasseres habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen.
Das auf jeden Fall, aber man muss ja auch noch ein bisschen was für Blood and Guts und sowas lassen, ne? Es wurde aber nochmal, nachdem die Faces sich erwartungsgemäß durchsetzen konnten, wir gucken gleich aufs Tippspiel, gab es dann doch nochmal einen Beatdown, ne? Die Heels haben dann Will Ospreay hier nochmal separiert, haben ihm ordentlich zugesetzt, haben dann auch hier den Stuhl um sein Genick gemacht. John Moxley war der ausführende Faktor. Wir wissen ja, Will Ospreay, der muss sich wahrscheinlich einer Genickoperation, einer Nackenoperation eben unterziehen. Ausfallzeit, ja, plus minus ein Jahr. Also der wird lange weg sein und mal gucken, ob er überhaupt dann nächstes Jahr, Nico, also wenn wir in London sind, also ich könnte mir vorstellen, er wird auf jeden Fall da sein, aber ob er aktiv irgendwie in irgendeiner Rolle teilnehmen wird können, das muss man tatsächlich sehen. Aber wir können schon mal davon ausgehen.
Sehr schade.
Mit John Moxley, mit dem wird das auf jeden Fall dann aufnehmen. In irgendeiner Art.
Wenn Moxley noch da ist und nicht, wer weiß, wann Ospreay wiederkommt, also wir drücken die Daumen, aber das ist echt eine gefährliche Nummer. Schade. Ich hätte Ospreay, ich hatte ihn schon mal live gesehen.
Könnte der nächste Dienstag zusammen mit dir zum Arzt gehen da.
Oh ja.
Wegen der Rücken.
Wir beide nebeneinander, ne? Das wäre richtig
schnipp,
gut.
Schnipp, schnapp.
Ja. Und dann, ciao. Ospreay haben wir Ospreay live? Nee. War der bei All In? Beim ersten All In schon am Stissel?
Ja.
Da habe ich ihn gesehen, ne?
War nicht gegen MJF sogar, glaube ich?
Nein, das war MJF gegen Adam Cole. Hatten wir da Jericho gegen Ospreay? Beim ersten All In? Ist auch egal, aber
2023. Wikipedia Engle.
Das war ja das Ding, wo ich so ein bisschen nicht mich an alles erinnern kann. Da muss ich ja nochmal.
Will Ospreay gegen Chris Jericho, sowas.
War gegen Jericho, alles klar. Okay, dort habe ich ihn doch schon gesehen. Ospreay, dann bitte gute und schnelle Genesung. Aber ich bin auch nicht böse, wenn du nächstes Jahr nicht da bist.
Ja, wir gucken mal aufs Tippspiel, denn da hat sich ein bisschen was getan. Wir gucken mal auf die Top 20. Die werden angeführt von Teki 1978. Er hat 134 Punkte, genau wie der German Boy. 135 Punkte der Smart Mart, der Sylas und der Sheldon Cooper. 136 Punkte Rockshow, Burns is good. Manuel Moser ebenfalls 136 Punkte, 137 Punkte. Aleph 138 Punkte, der Saalentoni 139 Punkte. L. Francorino, der Punk Guy als auch der Otze Komplotze. Die sind alle fünf Plätze
Wahnsinn.
Äpfelbomben 141, 142, Milan Miracle 143, Olic 22, 147, auch ein Platz hoch, der Nico 152 Punkte, geteilter zweiter Platz, der Gambrinus und ich, also die ehemaligen ersten und zweiten, jetzt punktgleich und damit heißt es gibt einen neuen Führenden, nämlich von der 3 auf die 1, Apex Predator, 154 Punkte, also alles ganz, ganz nah zusammen zwischen dem ersten und dem sechsten, 10 Punkte gerade mal, beziehungsweise 12 sind's.
Hat er alles richtig? Der Apex Predator hat alles richtig?
Der Apex Predator hat alles richtig, Nico. Insgesamt sind es drei Leute, die alles richtig haben. Der Aleph,
Glückwunsch.
Der Apex Predator und der Y2 Judas.
Nice. Also das ist schon ordentlich. Das Ding war jetzt nicht so schwer zu tippen, fand ich. Ne? Also da waren so ein paar Dinge bei.
Na, 7%, war ich mir schon sehr sicher. Also das Tag-Team-Match mit 7% war schon knapp. Ich guck gerade. Sind wir so zwischen 70 und 97%.
Ja, okay.
98% haben auf Edge and Christian getippt. Das ist, glaube ich, Rekord so ziemlich für alles. Also so eindeutig ist selten. Aber www.kicktipp.de/all-elite-wrestling. Und wenn wir jetzt mal gucken im Vergleich beim WWE-Tippspiel, ist mir aufgefallen, der Mila Miracle ist in beiden Tippspielen auf der 6. Du bist einmal 5, einmal 4. Ich bin zweimal Zweiter, also man sieht hier schon eine gewisse Tendenz und das im Auge halten. Apropos, im Auge halten werden wir natürlich auch am kommenden Wochenende Clash in Paris. Die WWE ist ja gerade auch auf Europa-Tour und wir haben 5 Matches und es werden auch die 5 Matches sein, Nico, die am Wochenende stattfinden. Der Pay-Per-View findet ja am 31. August statt. Das ist am Sonntag. Und zwar findet das Ganze um 20 Uhr statt. Mitteleuropäischer Zeit, deutscher Zeit, ne? Also, da könnt ihr am Sonntagabend durchaus mal reinschauen. Mein Papa und ich sitzen dann
unbedingt
in Nürnberg und werden ein paar Bierchen verhaften schon. Also, ich werde es nicht live gucken, aber wir gucken mal auf die Card. 5 Matches sind es. Becky Lynch gegen Nikki Bella. Da geht's, Nico, um den Damen-Intercontinental-Title.
Ja, das ist so ein Ding, das brauche ich nur wirklich nicht. Pack hier doch bitte Stars auf die Card, die hier wirklich regelmäßig antreten. Nikki Bella, nö. Nein, danke.
Roman Reigns gegen Bronson Reed. Und der arme Roman Reigns, der wird ja wahrscheinlich barfuß zum Match kommen müssen. Denn Bronson Reed, die Schula Fala, der Tribal Thief, der hat ja Roman Reigns tatsächlich, glaube ich, alle Schuhe geklaut, die er hat. Es gibt hier aktuell keine Stipulation. Meinst du, Roman Reigns, wir können natürlich nicht so viel verraten, aber meinst du, Roman Reigns, der kriegt seine Schuhe wieder am Sonntag?
Ganz schwierig. Stipulation wird wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen. Ist ja denn bei Money in the Draw ist ja nichts passiert letzte Nacht. Wir haben nur noch SmackDown am Freitag und dann ist es ja schon soweit. Ich glaube, das Match wird genauso bleiben, wie es ist. Und er wird die Schuhe vielleicht wieder kriegen. Vielleicht.
Dann haben wir das, glaube ich, 100. Aufeinandertreffen, seit Sheamus und Rusev wieder in der gleichen Liga sind. Diesmal wird es sein, und das ist hoffentlich das Ende dieser Fehde, dann erstmal ein good old fashioned yes. Donnybrook-Match.
Geil,
also, da ist so eine Kneipenschlägerei. Ne?
Ja, das wird gut. Das erste Pay-Per-View-Match der beiden aber jetzt seit Rusevs Rückkehr. Die haben, glaube ich, eine Streak dahingelegt bei Raw. 4 Matches maybe. Lass das Rubber-Match sein. Ich finde es durchaus okay. Wir sind hier, Sheamus kommt, glaube ich, gut an, hier auch in Europa, und Rusev ist auch ganz nice, und das wird okay sein. Für Clash in Paris finde ich das ganz geil.
Dann ein Fatal 4-Way Match um den World Heavyweight Title. Seth Rollins möchte seinen Titel verteidigen gegen CM Punk, gegen Jey Uso und LA Knight. Also 3 Babyfaces, die hier versuchen, den bösen Heel zu besiegen. Und
kann das gut Spoiler, gehen?
Aber ich habe das Gefühl, der böse Heel wird sich durchsetzen.
Ich denke auch, ohne hier zu weit, ich möchte euch nicht auf die falsche Fährte führen, liebe Tipper und Tipperinnen, aber nee, ich sag dazu nichts. Main Event des Abends, natürlich John fucking Cena, diesmal ohne Titel. Ohne Titel. Ja, ne? Unser Face Cena ist wieder da und er kämpft hier gegen Logan Paul. Das ist ein Match, das haben wir beide uns, was heißt gewünscht, aber wir haben es zumindest gemutmaßt schon vor einem Jahr, ne? Wenn es hier zu einer großen Abschiedstournee kommt, wird bestimmt auch ein Logan Paul dabei sein. Dieses Match findet jetzt hier statt in Europa, in Frankreich. Und das wird, glaube ich, auch ganz witzig. Ja. Ne? Das ist hier kein SummerSlam oder WrestleMania. Das wird, glaube ich, ein schöner, ehrlicher B-Play. Und das Gute ist, das hattest du gerade schon gesagt, es ist zu einer sehr genehmen Zeit. Man kann es hier in Deutschland wunderbar gucken am Sonntagabend, 20 Uhr. Ich bin dabei, ich habe Bock drauf, es wird witzig und ich freue mich schon auf die Fans.
Und wer sagt, Sonntagabend habe ich noch nichts vor, ich möchte es ganz entspannt gucken, der kann das sogar noch in der Halle machen. Denn es gibt noch relativ, also es gibt Tickets, nur noch die teuren Tickets, die im Innenraum sind. Ihr könnt also zum Beispiel noch in der zweiten Reihe sitzen. Ihr könnt schräg hinter dem Green Shirt Guy setzen für 1321 Euro. Nico, da sind auch noch genau 2 Plätze frei, 2. Reihe. Da auf der Kameraseite, ne,
wo man. Oh, das wäre was, ne? Wir beide.
Also jetzt ein kleines Crowdfunding mit Hotel, mit Anreise, machen wir kurz 10.000 und dann passt das also durch einige Plätze Ringside. Hier
kommt ja noch nicht mal das Bier bei uns an. Also von daher Crowdfunding. Ich habe unsere Fans sind auch nicht mehr die gleichen, ne? Liebe ZuhörerInnen, ja, was ist hier los? Ja, was ist hier los? Ne, wir warten ja auf unsere Getränke. Schade drum.
Gucken, was sich da tut. Pay-Per-View werde ich mal im Auge halten, vor allem auch, was die Preise angeht. Ob das tatsächlich, also zu den Preisen hier im Innenraum, da so irgendwo am Arsch der Heide für 300 Euro, ist, glaube ich, schon günstiger geworden wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich vorher noch mehr gekostet haben. Aber naja, das sind die 5 Matches. Wird es natürlich auch wieder ein Tippspiel zu geben. Muss gerade mal mein Wochenende überlegen. Das werde ich am Samstag Vormittag wahrscheinlich einstellen. Ja, Samstagvormittag hört sich gut ein. Die Super. 5 Matches, und wir wissen, glaube ich, jetzt schon, das wurde bei Raw festgelegt, wir werden nächste Woche bei Raw, glaube ich, Dominik Mysterio gegen AJ Styles sehen, um den Intercontinental-Titel, kann das sein? Und wir wissen, Stephanie Vaquer, die sollte ja eigentlich beim Pay-Per-View gegen die jetzt mittlerweile, ja, Mutter werdende
Schwangere,
Naomi
genau.
antreten. Dadurch ist der Titel jetzt vakantiert und Adam Pearce hat gesagt, pass auf, das Match findet jetzt um den vakanten Titel nicht bei Clash in Paris statt, sondern das wird zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden. Dadurch eben, dass Becky Lynch und Nikki Bella Match als Ersatz hier tatsächlich auf die Card gekommen. Und dann habe ich es ja vorhin schon angesprochen, Nico, im September wird es 2 Pay-Per-Views zeitgleich, also zumindest am gleichen Tag geben. Mal gucken, ob noch jemand von der Zeit hin und her rückt. Und zwar wird es erstmalig eine Palooza geben, und zwar eine Wrestle-Palooza.
Wrestle-Palooza.
Das ist WWEs neuer Event. Und weißt du, was eine Palooza ist, was das bedeutet?
Erklär es mir bitte. Ich kenne es natürlich, es gibt natürlich ein Festival, ne? Auch ein wie heißt es denn? Wie heißt denn das Festival? Lollapalooza? I don't know.
Lollapalooza-Blanca?
Aber Wrestle-Palooza klingt auf jeden Fall sehr wichtig, ne? Besonders für ESPN.
Palooza ist kein eigenständiges deutsches Wort, sondern ein aus dem amerikanischen Englischen stammender, eher umgangssprachiger Ausdruck. Er wird meistens als Suffix oder Verstärker benutzt und bedeutet so viel wie großes Ereignis, Megashow, extrem viel von etwas oder riesige Party-Feier.
Reds Palooza, ja, sozusagen. Genau. Ne?
Nach WrestleMania, ne, was ja ähnliche Dings ist, haben wir jetzt hier Wrestle Palooza. Und du hast schon richtig gesagt, das Ganze, wir haben ja in der letzten Sendung drüber gesprochen, ne, der Wechsel von Peacock zu ESPN, der ursprünglich geplant war eben, ja, zu WrestleMania nächstes Jahr, ne? Im März nächsten Jahr sollte der Vertrag ursprünglich auslaufen und dann ab WrestleMania im April sollten die ganzen Sachen in den USA nicht mehr auf Peacock, sondern auf ESPN laufen. Und da hat sich ein bisschen was getan, denn die WWE hat nochmal durchgezählt und hat gesagt, Mensch, wir haben ja so viele zusätzliche Events produziert, dadurch, dass WrestleMania 2 Tage war, dadurch, dass dieser Frauen-Pay-Per-View Evolution on top kam, dadurch, dass der SummerSlam 2-tägig war, war der Vertrag einfach schon erfüllt, sodass man tatsächlich jetzt schon wechseln kann und eben der Wrestlepalooza-Event im September der erste Event auf ESPN wird, auf dieser neuen App, in diesem neuen Service, der in den USA dann $30 kostet. Und dann hat man gesagt, dann wollen wir natürlich auch hier einen richtigen Brecher haben. Es ist noch nicht offiziell angekündigt, aber inoffiziell wissen wir natürlich, das wird John Cena gegen Brock Lesnar sein. Und da habe ich jetzt gelesen, Nico, John Cena, der hat ja nur noch 10 Auftritte, generell, also 10 Mal werden wir ihn noch bei Raw, SmackDown oder einem Pay-Per-View sehen. Und da war zu lesen, ja, also man weiß gar nicht, ob man John Cena und Brock Lesnar vor dem Pay-Per-View überhaupt noch zusammen in einer Halle irgendwie sehen wird, weil John Cena wenige Termine hat und Brock Lesnar, der hat auch schon was vor. Man will nicht mal die Kühe umtreiben oder sowas.
Das ist natürlich schwierig, ne? So eine Geschichte muss natürlich trotzdem ein bisschen aufbauen, ne? Dann vielleicht irgendwelche Videopackages drehen, wer weiß, aber das, wenn man das Match macht, dann sollte man doch ein bisschen Aufbau noch reinstecken. Ne? Also das muss schon sein. Ich denke, das Wrestlepalooza wird natürlich mächtig werden. Ob es WrestleMania würdig ist, würde ich jetzt nicht sagen. Man wird sich schon ein bisschen was einfallen lassen. Ne? Also wahrscheinlich wird es nicht nur 5 Matches geben, vielleicht gibt es mal 6. aber man sollte da, glaube ich, schon einen krassen Kickoff haben, ne? Für die ESPN-Era, vor allen Dingen, weil man hier Head-to-Head geht mit AW All Out. Ist natürlich super bitter für mich, ne? Der dann vermutlich am nächsten Tag, weil es wird am Sonntag stattfinden, denke ich.
Oh nein, ja.
Ist so, ne? Da muss ich mich halt entscheiden, was mache ich, ne?
Also nächsten Samstag.
Oh nein, wie geil ist das denn?
Also du kannst Sonntag Pay-Per-View auf Pay-Per-View gucken.
Das ist wiederum geil. Das ist wiederum geil. Das, dann sieht alles anders aus. Dann möchte ich gar nicht weiter ausführen. Dann wird es ein sehr, sehr langer Catch-Sonntag.
Ganz genau. Da müssen wir mal gucken, ne, vielleicht ob AW, also den Tag können sie nicht mehr ändern, aber ob sie vielleicht von der Zeit irgendwie ein bisschen nach vorne gehen oder sowas. Aber ich glaube, da wartet jetzt noch jeder ab, bis wer zuerst blinzelt so ein bisschen. Ne? Weil AW weiß, glaube ich, auch, wenn wir jetzt sagen, wir starten um 18 Uhr, dann wird die WWE auch um 18 Uhr starten und so weiter und so weiter. Ne? Also mal gucken, in welche Richtung das hier tatsächlich noch geht. Bei den beiden, aber das ist ja im September noch ein bisschen tatsächlich hin. Wir haben jetzt erstmal am Wochenende Clash in Paris und wie gesagt, Tickets sind noch zu haben. Die günstigsten Tickets aktuell sind 249 Euro, da sitzt ihr aber dann, das sind die Plätze, wo ich immer sage so, ja, mach das einmal nicht, das ist da im Innenraum. Ne? Innenraum, hintere Reihe, da sieht man wahrscheinlich nicht wirklich viel. Also im Zweifelsfall schön zu Hause am Sonntagabend, der PPO ist ja am Sonntag, ne? Ein paar Chips holen, vielleicht ein paar Pommes, vielleicht ein Iso-Light-Getränk oder einen Booster von Netto, den kann ich auch sehr empfehlen. Ne? Oder ihr habt noch unten im Keller so richtig schön eingestaubt, so eine große Packung mit Iso-Snap-Pulver drin. Besser kann, glaube ich, ein Abend nicht gehen. Da macht ihr euch noch so richtig schön.
Erstmal testen durch die Nase. Erstmal durch die Nase testen.
Und dann macht ihr euch so ein bisschen mit so diesem Geschenkband. Macht ihr euch so um die Arme, noch so wie der Ultimate Warrior hatte. ne, so ein bisschen Facepaint und dann sitzt ihr zu Hause vollkommen aufgedreht von diesen ganzen Isolyten, wie heißen sie? Elektrolyte, ne? Irgendwie sowas. Ihr seid auf jeden Fall voll drauf und dann geht's los. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Haben wir irgendwas vergessen?
Vermutlich schon, aber mir fällt's gerade nicht ein. Es ist so viel passiert. Wenn wir was vergessen haben, wir schreiben uns das auf unsere gelben Post-its, die wir hier immer überall hier hinkleben. Und nächste Woche vergessen wir wieder darauf einzugehen. Naja, trotzdem, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit Forbidden Door. Ihr habt hier eine ganz klare Empfehlung. Guckt euch auf jeden Fall Hangman gegen MJF an. Guckt euch bitte auch den Main Event an. Ne? Lights Out Steel Cage Match hat schon Spaß gemacht. Und guckt euch natürlich auch nächstes Wochenende WWE Clash in Paris an. Hey, die sind in Europa, da muss man zugucken. Zu einer wunderbaren Zeit, 20 Uhr hier, deutscher Zeit, Sonntagabend. Und nächste Woche reden wir darüber und werden hoffentlich auch verdammt gut getippt haben. Ne? 5 Matches sollten wir hinkriegen.
Ich denke doch. Ich könnte mir vorstellen, dass es da den einen oder anderen Favorit gibt. Aber auch da lohnt sich natürlich vielleicht der andere Außenseiter-Tipp. Wir werden es sehen. Wir wünschen Nico alles Gute für seinen Rücken. Hoffen,
danke,
dass der nächste Woche wieder wie das berühmte Spring Chicken hier durch das Reds Aufnahmestudio dann hüpft. Und
bin gespannt.
In diesem Sinne sind wir durch für heute. Wer aus Berlin kommt oder in Berlin wohnt oder nach Berlin kommt am Wochenende, da findet ja die Berlin Beer Week statt. Die Störtebeker und Berlo dieses Jahr mit den beiden offiziellen Festivalbieren beglücken. Das heißt, es wird sowohl am Freitag, da die Opening, Bootsfahrt geben, als auch dann eben am Samstag von 14 bis 17 Uhr die Berlo X Störtebeker Cruise. Und wer sagt, ich bin bootskrank, ich bin seekrank, was auch immer. Es gibt auch ein großes Fest im Berlo Biergarten am Gleisdreieck, den ganzen Samstag quasi. Ich werde einmal mittags kurz da sein, dann bin ich auf dem Schiff und dann abends ab circa 18:30 oder sowas auch wieder da. Also wer mit mir ein Bierchen trinken möchte, der kann das sehr gerne in Berlin machen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Zwischendurch bin ich noch in Tschechien bei der Hopfenernte. Also ihr seht, es ist viel los. Der ganze September ist ein absolut verrückter Monat. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann ist tatsächlich schon September. In diesem Sinne sage ich tschüss, bis dann.
Und wenn ihr euch fragt, was ist denn eigentlich mit der NXT-Präse? Ich kann euch sagen, die ist mal wieder abgestürzt. Liegt aber daran, es passiert so viel bei NXT, unserer Lieblingsbrand. Denn auch da gab es am Wochenende einen Pay-Per-View namens Heatwave, der ebenfalls am Sonntag stattfand. Und vieles passiert, viel wird passieren. Ich verspreche euch, wir werden da nächste Woche ein bisschen drauf eingehen, damit ihr auch da im Bilde seid. Und ich versuche derweil, meine PowerPoint-Präse hier wieder irgendwie in ein neues Layout zu packen, die wieder ans Laufen zu kriegen. Und es kann nicht mehr lange dauern, dann wird sie fertig sein. NXT-Präse in your fucking face. In diesem Sinne. Lieber Dennis, herzallerliebstes Reds-Universum, lasst es derbst krachen. Bam.
Zip.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach nach euren Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.